Und wie angekündigt im Podcast Bonustrack ein Interview mit dem Chefredakteur Zeit Online, Wolfgang Blau, den ich fragte, ob er Alan Rusbridger, den Guardian-Chef, deswegen nach Berlin eingeladen hatte, weil er selbst in Sorge ist, was aus seinem Mutterhaus und Geldgeber, der Papierwochenzeitung, Die Zeit passiert.
Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei öffentlichen Veranstaltungen über die Zukunft der gedruckten Zeitungen diskutiere, weil ich in einer sehr privilegierten Situation bin. Ich leite die Online-Redaktion eines Printmediums, das als Wochenzeitung erscheint. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wir halten das für eine ideale Kombination. Einmal die Woche wirklich in die Tiefe gehen und minutenaktuell auf Zeit Online informieren und auch dort in die Tiefe gehen, aber anders als eine Wochenzeitung, die es tut. Ich wurde ja schon vor 2,5 Jahren massiv kritisiert, als ich bei einer Veranstaltung sagte, dass ich davon ausgehe, dass viele Zeitungen, die heute noch als Tageszeitung erscheinen, in einigen Jahren, Zahl X, einmal als Wochenzeitung erscheinen würden. Das galt damals als Tabubruch, so etwas zu sagen. Inzwischen wird das ganz normal diskutiert und wurde ja später auch von vielen Brancheninsidern bestätigt. Nein, ich habe die Sorge nicht. Der Zeit geht's gut. Das wissen Sie sicher, die Zeit entwickelt sich hervorragend. 2010 war wieder ein fantastisches Jahr für die Zeit. Ja, deshalb sind wir da relativ entspannt. Wir haben aber den Ehrgeiz und auch den Plan, es gibt ja einen Businessplan für Zeit Online, profitabel zu werden und unseren eigenen Beitrag zu leisten und uns nicht mehr finanziell unterstützen zu lassen von der Zeit, sondern selbst einzuzahlen. Das ist aber etwas, was einige Jahre dauert. Wir haben diesen Businessplan begonnen, als ich an Bord kam und haben jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen für eine nagelneue Website. Wir haben die Redaktion fast verdoppelt. Und bis wir diese Investments wieder reinholen können, wird noch einige Zeit vergehen. Aber wir sind optimistisch, weil wir wachsen. Wir wachsen in der Reichweite sehr gut und wir wachsen vor allem auch in den Umsätzen. Und am Ende ist das Ziel ja nicht unbedingt der Größte zu sein in der Reichweite, sondern profitabel zu sein.
Als der Tsunami, der echte Tsunami, die Bevölkerung Indiens, Thailands und überhaupt diesen ganzen Bereich überraschte, hatte man die Deutschen gebeten, doch überall Sensoren im Meer zu versenken, um nicht mehr überrascht zu sein. Ist möglicherweise das jetzt mal übertragen auf die Zeitung, Alan Rusbridger mit seinem Guardian, so eine Art Sensor für Umbrüche in der Zeitungslandschaft? Gucken Sie deswegen nach Großbritannien oder weswegen hatten Sie ihn eingeladen?
Ich glaube, dass wir viel zu lange uns haben vormachen lassen, dass die Entwicklungen im Zeitungsmarkt in den USA und dann auch in Großbritannien automatisch mit zeitlicher Verzögerung auch in Deutschland eintreten würden. Man kann diese Märkte nicht vergleichen. Was die USA und Großbritannien gemeinsam haben, ist zum Beispiel, dass das Privatfernsehen dort eine Jahrzehnte ältere Geschichte hat als in Deutschland, in der sich das Privatfernsehen erst in den frühen 90ern wirklich entwickelt hat. Die Kultur des Lesens ist viel ausgeprägter und die Glaubwürdigkeit, die dem Medium der gedruckten Zeitung entgegengebracht wird, ist in Deutschland viel höher als in diesen anderen Märkten. Weshalb wir mit so viel Faszination auf den Guardian schauen, ist nicht der Niedergang der britischen Printbranche, sondern was der Guardian online veranstaltet. Und wie mutig sich diese Printredaktion in eine Print-Online-Redaktion verwandelt hat. Und wie proaktiv sie das Web und die anderen journalistischen Arbeitsbedingungen im Internet integriert in ihre täglichen Arbeitsabläufe. Es ist kein Dünkel mehr. Es ist nicht mehr der Glaube dort, dass nur Printmedien hochwertigen Journalismus produzieren können, sondern genauso und vielleicht sogar noch mehr auch im Netz, weil das Netz so viel zusätzliche Möglichkeiten bietet.
Trotzdem hatte der Freitag eine Kooperation mit dem Guardian und nicht die Zeit in diesem Sinne, weil sie sich als eigenständiges Medium verstehen. Aber was können Sie trotzdem vom Guardian lernen?
Vom Guardian lernen wir, wie man diesen Kulturwandel in einer Redaktion vorantreibt. Vom Guardian lernen wir auch anhand des praktischen Beispiels, das der Guardian liefert, wie man das Thema kollaborativer Journalismus vorantreibt, also gemeinsam mit Lesern, Leserinnen und Lesern Rechercheprojekte anschiebt, die eine Redaktion allein noch nie hätte bewältigen können, weil die schiere Masse der Daten so riesig ist, wie es der Guardian gemacht hat bei diesem Skandal um die falschen Spesenabrechnungen britischer Abgeordneter. Vom Guardian haben wir auch sehr viel gelernt im Umgang mit Communities, mit Lesern. Wir sehen Zeit Online als die anspruchsvollste Debattenplattform im deutschsprachigen Internet. Und das bedeutet, dass wir als Redakteure auch in die Debatten mit einsteigen. Es wurde ja viel zu lange darüber nachgedacht, wie man die Trolle kontrollieren kann und wie man Fehlverhalten quasi bestrafen kann. Und wir sehen, dass es genauso wichtig, wenn nicht wichtiger ist, dass wir die konstruktiven User belohnen, mit Aufmerksamkeit belohnen, dass dort unsere Aufmerksamkeit hingeht und dass wir unsere Redakteure ermutigen und auch darin trainieren, sich selbst an diesen Debatten zu beteiligen. Und das ist etwas, wo der Guardian natürlich weit voraus ist.
Damit wird aber Journalismus privater, wenn ich mich sozusagen auch öffne den Menschen mit demselben Medium, die das Privateste von sich preisgeben, muss man ihnen wahrscheinlich, glaube ich, auch ein Stück in der Mentalität entgegenkommen. Wie gehen Sie denn damit bei sich bei Zeit Online um? Ich weiß, dass in der ARD es eine Debatte gibt, was darf man unter welchem Namen tatsächlich preisgeben. Das brisanteste Beispiel war MDR-Intendant Udo Reiter. Gibt es so etwas wie dann eine Trennung zwischen Beruf und Privat?
Ich glaube, es gibt eine Privatsphäre nach wie vor, aber wir beobachten, dass das Internet viele Grenzen verwischt, die Grenze zwischen der kommerziellen Sphäre und der non-kommerziellen Sphäre. Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Buchhandlung und die ersten drei Regale sind gefüllt mit Büchern von Autoren, die diese Bücher verschenken möchten. Das würde Ihnen absurd erscheinen. Auf iTunes erleben Sie aber genau das. iTunes verkauft Ihnen Filme und Musik für teures Geld, verschenkt aber auch Podcasts, macht sich also eigentlich selbst Konkurrenz. Es verschwimmt auch die Grenze zwischen der professionellen Sphäre und der nicht professionellen Sphäre. Was ein Journalist ist, bemisst sich meiner Einschätzung nach nicht mehr danach, ob dieser Journalist oder diese Journalistin Geld verdient mit ihrer journalistischen Tätigkeit, sondern ob sie oder er journalistische Standards einhält. Und es gibt meines Erachtens professionelle Journalisten, die sich selbst gar nicht als solche bezeichnen würden, die sich aber an Standards von Transparenz, Fairness, Quellensicherung halten, die auch für uns gelten. Und dieses Verschwimmen von Grenzen beobachten wir auch bei den privaten Sphären und den öffentlichen Sphären. Natürlich kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass ich privat twittern kann. Das geht nicht. Sondern ich muss immer, was ich privat twittere, daraufhin auch betrachten, wie es meine Glaubwürdigkeit als Journalist beeinflusst.
Aber Sie sind 24 Stunden im Einsatz, wenn Sie nicht schlafen, sage ich mal, als Vollblutjournalist. Und insofern wird scheinbar Privates dann dienstlich und Dienstliches möglicherweise privat. Also das zu trennen, es fällt doch unheimlich schwer.
Ich weiß nicht, ob man es trennen kann. Also ich beobachte schon, dass ich zum Beispiel mir lange überlegt habe, ob ich twittern soll, dass ich Vater wurde. Aber ich weiß, dass viele meiner Kollegen auch Anteil nehmen an meinem Privatleben. Und ich habe dann einen Tweet abgesetzt, wo ich, glaube ich, sogar noch so ein quasi Vorwort geschrieben habe, on a personal note, eine private Mitteilung, ich bin jetzt glücklicher Vater. Aber ansonsten twittere ich nichts wirklich Privates. Ich twittere nichts, was ich nicht auch guten Gewissens auf Zeit Online veröffentlichen könnte. Das gelingt mir nicht immer, weil mein Temperament manchmal mit mir durchgeht, aber gleichzeitig mache ich damit auch deutlich, dass ich ein Mensch bin.
Aber das ist kein Phänomen, was man unbedingt mit der Neuzeit, mit dem Online diskutieren muss. Als ich Vater wurde, gab es das Internet nicht. Und die Kollegen aus der Redaktion haben mir über eine Moderation hin, ich war im Krankenhaus, einfach Grüße geschickt und sich gefreut, dass ich Vater geworden bin. Das war nicht aufgesetzt, das war einfach eine ehrliche Information auch und die Hörer haben Anteil genommen. Aber das war es dann auch. Ich habe das nicht öffentlich gemacht, aber es war einfach so eine gewisse Menschlichkeit, die den Journalisten auch plastisch hat werden lassen. Das ist nicht ein Phänomen des Online. Es verstärkt nur die Diskussion jetzt, so weil die Privatsphäre so massiv in die technischen Medien drängt, was vorher eben nicht so war. Also die eigentlichen Adressaten sind jetzt Sender und damit fast auf Augenhöhe.
Twitter ist für mich wie ein Radiogerät, das sehr verwirrend ist, weil ich am Frequenzrad drehe und ich höre CNN, ich höre meinen Nachbarn, der private Mitteilungen macht. Ich höre meinen Nachbarn, der vielleicht plötzlich anfängt, journalistische Mitteilungen zu machen, wenn etwas journalistisch Relevantes geschieht und danach twittert er wieder über seine Katze. Also dieses komplette Zerfließen der Grenzen verwirrt viele Menschen, aber wir können es ja nicht rückgängig machen. Und wir haben uns überlegt bei Zeit Online, wie wir es handhaben sollen, dass natürlich unsere Redakteure, was erwünscht ist, auch private Twitter-Accounts betreiben. Und wir haben gesagt, wir wollen euch keine Vorschriften machen, was ihr dort twittern dürft, aber wir behalten uns ein Hausrecht vor für Zeit Online. Und wenn wir gemeinsam mit euch zu der Ansicht kommen, dass ihr hier persönliche Kommentare veröffentlicht habt, die den Glauben an eure Fähigkeit zu Fairness und Objektivität so tief erschüttern, dass ihr bei Zeit Online über diese Themen nicht mehr schreiben könnt, dann seid ihr gesperrt für diese Themen auf Zeit Online. Also der umgekehrte Approach von vielen, vor allem öffentlich-rechtlichen Institutionen, die versuchen, ihren Redakteuren zu verbieten, was sie privat sagen dürfen, sagen wir, ihr könnt privat sagen, was ihr wollt. Aber wir raten euch, sagt nichts, was ihr nicht auch auf Zeit Online veröffentlichen könnt und das guten Gewissens. Und wir müssen es lernen. Wir werden sicher den einen oder anderen Skandal erleben. Wir sehen aber keine Alternative dazu, mit diesen Plattformen oder mit diesen neuen Sphären zu experimentieren.
Radio 1. Nur für Erwachsene.